ARD.
Mehr Rente, mehr Mindestlohn, mehr Bürgergeld. Die Versprechen der Linken sind nicht neu, aber mit ihnen ist die Partei neu erfolgreich. Und das, obwohl die Sozialkassen jetzt schon kaum mithalten können und die Wirtschaft in Deutschland stagniert. Schadet linke Politik unserem Wohlstand, Frau Reichinek? Das frage ich heute die Co-Fraktionsvorsitzende der Partei Die Linke im Deutschen Bundestag und später in der Sendung die Ökonomin Philippa Siegel-Glöckner und den Chefredakteur von Table Briefings Michael Bröker. Guten Abend Ihnen zu Hause und willkommen unserem Live-Publikum. Schön, dass Sie da sind. Guten Abend, herzlich willkommen.
Schönen guten Abend,
Reichinek. Und danke, dass Sie die Einladung angenommen haben, weil ich habe zuletzt von Ihnen gehört, dass das Fernsehen nicht Ihr Medium sei, weil Sie zu schnell seien fürs Medium, Fernsehen. Was muss ich tun, damit Sie heute langsamer reden?
Ich gebe schon mein Bestes, versprochen. Hm? Einfach zwischendurch mal Bescheid sagen, wenn es
immer so
schnell
ein bisschen
wird.
Runterdrehen wieder. Okay. Weil Sie so sind, wie Sie sind, hat Ihre Partei in den zurückliegenden Monaten auch ganz schön zugelegt. Auch heute bei der nordrhein-westfälischen Kommunalwahl. Knapp 2 Punkte haben Sie zugelegt. Aber wenn wir uns die Umfragen ein bisschen genauer ansehen und wir wollen uns gerne eine Vorwahlumfrage von Infratest DIMAP ansehen, dann sieht man, dass nicht viele Leute vor Ort Ihnen zutrauen. Hier sehen wir nochmal die Kommunalwahlergebnisse und das ist die Umfrage, die ich meine, dass Ihnen die Leute vor Ort in den Kommunen nur zu 3% zutrauen, die Probleme zu lösen. Die FDP ist schlechter. Ansonsten sind Sie ganz unten. Bremst das so ein bisschen die Freude über den Schwung, den neuen Schwung der Linken?
Nein, weil das ist einfach unsere Aufgabe, deutlich zu machen, dass wir Lösungen für die Probleme vor Ort haben. Denn die haben wir im Angebot und es geht jetzt darum, das den Leuten auch zu zeigen. Und deswegen liegt der Erfolg meiner Partei jetzt nicht an mir und ob ich schnell oder langsam spreche und in den sozialen Medien erfolgreich bin oder nicht, sondern wirklich an unseren Konzepten und dass wir eben nicht nur reden, sondern zuhören und auch konkret umsetzen.
Also Aber wir sehen ja, scheint da noch nicht zu funktionieren. Sie sind wahnsinnig erfolgreich in den Umfragen. Sie waren zwischendurch schon die beliebteste Frau in der deutschen Politik. Aber die Leute sagen, die Heidi Reichinek ist eine wahnsinnig sympathische Frau, aber wenn es um Regieren geht, dann nehmen wir lieber die anderen. Wie erklären Sie sich dieses Misstrauen?
Ja, ich sag mal so, wenn man auf das Ende des letzten Jahres schaut, dann lag die Linke ja schon ziemlich am Boden. Das muss man einfach mal genauso zugeben, wie es auch war. Ein bisschen Ehrlichkeit gehört ja dazu. Und seitdem haben wir natürlich wirklich einen kometenhaften Aufstieg hingelegt. Aber jetzt dieses Vertrauen zu gewinnen, zu zeigen, was wir können, das auch deutlich zu machen, das dauert natürlich. Also es wäre vermessen zu glauben, dass es jetzt mit einem guten Wahlkampf plötzlich erledigt ist. Aber deswegen ist es eben so wichtig, dass wir an den Haustüren sind, Sozialberatung anbieten, unseren Mietwucherrechner anbieten, unser Meldeportal für Mindestlohnbetrug, also jetzt schon konkret in der Opposition den Menschen helfen, dass es ihnen im Alltag besser geht. Und das muss ich jetzt natürlich ausbreiten. Dass das dauert, das ist mir klar.
Vielleicht liegt es auch daran, dass Sie nichts Geringeres als einen Systemwechsel wollen. Wir hatten in diesem Land schon mal ein anderes System, vor gut 35 Jahren.
Ja, war nicht
gut.
Es ist
zu Ende gegangen. Und Sie haben jetzt dem Stern über dieses System gesagt, dass das in der DDR kein Sozialismus gewesen sei. Was war es denn dann?
Also das Spannende ist, das ist ja die Überschrift von diesem Artikel und mein Zitat geht ja weiter, aber leider lesen einige, vor allem Ministerpräsidenten, scheinbar nicht mehr als einen Satz. Und da habe ich konkret gesagt, das war kein Sozialismus, also nicht so, wie ihn sich meine Partei vorstellt. Also das ist für mich eine klare Kritik an diesem System, die ich auch wirklich so vertrete. Ich will dahin nicht zurück, meine Partei auch nicht. Wir haben uns damit kritisch auseinandergesetzt.
Aber was war es denn, wenn es kein Sozialismus war?
Also nicht das, was wir uns als Sozialismus vorstellen. Also für uns ist ja ganz klar, wir wollen die Verteilungs- und die Eigentumsfrage stellen. Wir wollen mehr öffentliche Daseinsvorsorge. Und das ist für uns der Weg. Aber natürlich brauche ich auch Freiheiten. Ich brauche freie Wahlen. Ich brauche einen demokratischen Sozialismus. Aber ich sage halt auch ganz klar, so wie es gerade im Kapitalismus läuft, ist es ja auch nicht wirklich gut. Und das ist doch eigentlich das, worüber wir reden sollten. Also wir haben halt ein massives Gerechtigkeitsproblem in diesem Land.
Was ist denn, wenn Sie sagen, Sie wollen demokratischen Sozialismus, das heißt, Sie kritisieren das Wirtschaftssystem.
Genau.
Jetzt konnten Sie das Wirtschaftssystem in der DDR nicht mehr erleben. Sie sind ein Jahr vor dem Mauerfall zur Welt gekommen in Sachsen-Anhalt, in Merseburg. Aber Ihre Eltern haben ja lange in der DDR gelebt und gearbeitet. War das ein vorbildliches Wirtschaftssystem in der DDR?
Es gab Teile, die waren positiv, also gerade die öffentliche Daseinsvorsorge, beispielsweise Betreuungsstrukturen, beispielsweise der ÖPNV, der einen auch direkt zur Arbeit gebracht hat. Das sind positive Aspekte und die möchte ich auch zurückhaben. Aber es gab natürlich negative Aspekte, da müssen wir überhaupt nicht lange drüber diskutieren. Also die Knappheit, die da war, der Bedarf an Arbeitskräften, dass es auch alles nicht so gleich war, wie man das immer behauptet hätte, das sehe ich vollkommen.
Und wie wollen Sie sicherstellen, dass es in Ihrem System nicht wieder so ist?
Mir geht es ja erstmal darum, ganz klar das Problem zu benennen, was wir haben. Und das ist einfach, und dabei bleibe ich, ein Gerechtigkeitsproblem. Also wir sehen, dass immer mehr Kinder und Jugendliche in Armut leben. Wir sehen, dass immer mehr Rentnerinnen und Rentner Pfandflaschen sammeln müssen und nicht über die Runden kommen. Wir sehen, dass immer mehr Menschen sich nicht eine warme Wohnung und gutes Essen leisten können. Und das alles unter dem Kapitalismus.
Aber also die soziale Marktwirtschaft wollen Sie abschaffen, weil da gibt es ja auch schon sowas wie Arbeitnehmerrechte oder so.
Das Problem ist ja gerade, dass all diese positiven Errungenschaften wieder zurückgedreht worden sind. Also wir hatten sehr starke Gewerkschaften, einige sind immer noch sehr stark, Gott sei Dank. Wir hatten auch gute Möglichkeiten, den Kapitalismus einzuhegen. Aber wir sehen doch gerade, wie sich das zurückdreht. Also seit der Agenda 2010 haben wir in Deutschland einen massiven Niedriglohnsektor aufgebaut. Also immer mehr Menschen, die von ihrer harten Arbeit nicht mehr leben können, die dann aufstocken müssen oder sich irgendwelche anderen Sozialleistungen suchen müssen, das teilweise auch schamlich machen und dann eben versuchen, sich damit zu arrangieren. Und das kann doch nicht das sein, was wir wollen.
Wenn auf der anderen Seite wieder kleiner gemacht, ne?
Naja, aber der Mindestlohn ist ja nicht armutsfest. Also das ist ja zum Beispiel das Riesenproblem dieser Koalition, dass die SPD das versprochen hat, zumindest 15 Euro. Ja, also es gibt ja in Europa diesen Wert 60% des Medianlohnes. Das ist sozusagen die Armutsgrenze. Das ist das, was wir auch fordern, damit hier niemand in Armut leben muss, der arbeitet. So. Und das wäre ein wichtiges Instrument, um auch die Mehrheit zu entlasten, beziehungsweise dass schon mal ein Teil der Menschen mehr Geld im Portemonnaie hat.
Sie wollen nicht nur kleine Stellschrauben verdrehen, sondern Sie wollen ein ganzes System abschaffen. Jedenfalls müssen wir das so annehmen, wenn wir Ihnen glauben, was Sie so in den sozialen Medien sagen. Gucken wir uns mal an.
Ja, herzlich willkommen zu meinem Referat. Mein Thema ist Leistungsträger und Schmarotzer.
Ich finde, niemand muss Milliardär sein und da helfen wir ganz gerne. Es ist ja nicht so, dass man sich das erarbeitet hat. Das ist leistungsloses Einkommen.
Wir nehmen den Leuten, die so unfassbar reich sind und nicht wissen, wohin mit dem Geld, das Geld einfach weg. Weil, seien wir mal ehrlich, erarbeitet haben sie sich das eh nicht.
Frau Reicheneck, alle Menschen mit großem Vermögen haben sich dieses Vermögen nicht erarbeitet. Sind Sie sich sicher?
3/4 der Vermögen in Deutschland sind ererbt. Also das ist schon ein ziemlich deutliches Zeichen. Aber ich möchte ja vor allen Dingen die Mehrheit entlasten. Und da muss ich dann natürlich an die, die sehr viel haben, auch ran. Und ich will, dass die gerecht zur Finanzierung der Gesellschaft rangezogen werden. Ich mache mal ein konkretes
Beispiel. Aber wenn ich Ihnen zuhöre, ich würde gerne verstehen, wenn Sie das sagen, habe ich das Gefühl, alle Milliardäre ticken gleich.
Naja, die Frage ist ja, wie bekommt man 1 Milliarde? Also was passiert? Das ist ja keine Eigenleistung. Ja? Also sonst wäre jede Pflegekraft und jede Reinigungskraft Milliardärin, weil was die leisten, ist wirklich beeindruckend. Aber die Frage ist doch, wie bekomme ich eine gerechte Verteilung hin? Und das kann doch nicht sein, dass eine Familie im Mittelstand über 40% Steuern zahlt, aber wenn du hunderte Millionen hast an Vermögen, dann bezahlst du halt viel weniger. Also Arbeit ist in diesem Land massiv stärker besteuert als Vermögen. Und das ist doch eine Unwucht, da muss man doch ran. Und dabei will ich die Mehrheit entlasten. Die Einkommensteuer sinkt.
Gut, reden. Aber Sie haben gerade gesagt, die Vermögen basieren nicht auf Eigenleistung. Und da gibt es doch jede Menge Beispiele für Unternehmen, wo das nicht so ist. Nehmen Sie doch zum Beispiel die BioNTech-Gründer.
Die wurden mit staatlichen Mitteln unterstützt bei der Forschung. Das finde ich auch genau richtig.
So.
Aber entsprechend können sie natürlich auch angemessene Steuern zahlen.
Die haben sehr viel Gutes, das muss man noch mal erklären, weil sie die Impfstoffe entwickelt haben, in der Pandemie über Deutschland gebracht sind, darüber reich geworden. Es stimmt, die haben über 370 Millionen Euro in der Pandemie vom Staat bekommen. Der entscheidende Grund ist aber, dass die schon vorher erfolgreich waren, nicht weil sie staatlich subventioniert waren, sondern weil sie von privaten Kapitalgebern Geld bekommen haben und weil sie sehr intelligente Kooperationsabkommen mit anderen Unternehmen geschlossen haben. Wo bitteschön haben die Leute ausgebeutet?
Naja, das Grundproblem ist doch einfach so. Ich sag's nochmal, wir haben in diesem Land eine massive Vermögensungleichheit. Das sagt Ihnen jede Studie. Und es bleibt doch dabei, dass wir an diese Stelle ran müssen. Also ich verstehe nicht, warum
das total in Ordnung ist. Aber ich habe eine konkrete Frage an halt dieses Unternehmen.
Ja, aber die Frage ist doch, warum, also ich finde das immer faszinierend, dass irgendwie die Multimillionäre und Milliardäre so verteidigt werden. Warum sorgen wir nicht mehr dafür?
Ich verteidige nicht.
Naja.
Ich habe Ihnen ein Beispiel genannt von einem Unternehmen, das auf eine ehrliche Art und Weise, soweit wir das beurteilen können, und nicht nur über staatliche Subventionierung zu einem Milliardenvermögen gekommen ist.
Das freut mich ja auch, aber dann können Sie doch auch die entsprechenden Steuern zahlen. Ich verstehe nicht, warum das ein Problem sein sollte.
Die zahlen ja Steuern.
Ja, aber ich will ja eine Vermögensteuer. Also wenn man 1 Milliarde hat, auch wenn man das in einem Unternehmen hat, dann ist es ja wunderbar. Aber da kann man doch trotzdem entsprechende Steuern drauf zahlen. Das ist doch an anderen Stellen genauso.
Wir reden gerade aneinander vorbei, weil wir werden noch über Steuern sprechen. Aber das, was ich von Ihnen wissen möchte, ist, warum Sie in diesem Ton über diese Leute reden. Weil es gibt doch auch Unternehmer, die nicht nur auf dem Rücken ihrer ausgebeuteten Mitarbeiter, wie Sie es nennen, zu Vermögen kommen, sondern weil sie das ehrlich erwirtschaftet haben, weil sie für Arbeitsplätze sorgen und auch für Wohlstand sorgen. Nehmen Sie den DM-Gründer Götz Werner. Der beispielsweise
auch für eine hohe Besteuerung ist, ne?
So, der ist ja sogar ist für ein bedingungsloses Mindesteinkommen. Der ist aber auch Milliardär geworden und der hat seine Leute sehr gut bezahlt mit 14 Euro Mindestlohn. Der hat sogar eine Berufsunfähigkeitsversicherung für die bezahlt, Weihnachtsgeld, pipapo. Können Sie nicht auch eingestehen, dass es Unternehmer gibt, die in diesem Land auf eine gute Weise für Wohlstand sorgen?
Das habe ich ja nie bestritten. Also auch gerade kleine und mittlere Unternehmen schätze ich sehr.
Wann haben Sie das gesagt? Haben Sie noch nie gesagt? Ich habe immer das Gefühl, alle Milliardäre sind potenziell kriminell. Ist das nicht populistisch?
Naja, also wenn man sieht, wie die auch gerade die Steuerlast, die sie eigentlich hätten, umgehen und irgendwelche Steuerschlupflöcher nutzen, dann sind das doch Punkte, über die man reden muss. Und ich finde es total interessant.
Jetzt fangen Sie schon wieder an.
Naja, aber ich finde es total interessant, dass wir jetzt gerade eine Debatte über arme Milliardäre führen, zu denen alle so gemein sind, aber während seit Monaten und Jahren auf Bürgergeldempfänger, auf Migrantinnen draufgeprügelt wird, das ist vollkommen in Ordnung.
Nee.
Also das ist
nee,
ja schon, was ich sage.
Das wissen Sie, haben Sie auch verstanden. Es geht mir um Ihre Sprache. Wenn Sie zum Beispiel Friedrich Merz vorwerfen, er würde alle Bürgergeldempfänger verunglimpfen, weil er sagt, die sind irgendwie faul. Und dann spitzt er zu. Dann sagen Sie, das ist Populismus. Was machen Sie denn, wenn Sie immer nur sagen, wir müssen Milliardäre abschaffen, weil die alle Schmarotzer sind? Haben wir gerade in dem Video gesehen. Ist das nicht Populismus?
Naja, ich finde es schon faszinierend. Wir haben über 800.000 Menschen hier, die einfach nur von ihrem Vermögen leben können. So. Das ist ja schön und gut für die, aber es ist doch vollkommen legitim zu sagen, die sollen sich gerecht an der Finanzierung der Gesellschaft beteiligen. Und ja, ich finde es auch vollkommen gerecht zu kritisieren, dass beispielsweise immer mehr Mieten erhöht werden, die sich Leute nicht leisten können. Und dass es auf den Konten einiger weniger landet.
Ja, aber da kann,
dass es
schlechte Löhne gibt. Kann man nicht im Ton respektvoll bleiben und zu politischen Kultur beitragen?
Nehmen Sie mir nicht übel, ich glaube, für einen respektvollen Ton ist es langsam mal zu spät. Also wir sitzen hier, vor sozialen Ungleichheiten, die sich nicht bewegen. Und ich finde, man muss den Frust der Menschen auch entsprechend aufgreifen. Und wir haben ja die Konzepte, die dahinter stecken. Unsere Vermögensteuer will ab 1 Million 1%. Also jetzt mal ehrlich, damit tun wir niemandem weh. Ab 50 Millionen sollen es 5% sein und ab 1 Milliarde 12%. Die haben dann immer noch mehr als genug Geld. Also nehmt es mir nicht übel, wenn ich für die nicht ganz so viel Mitleid habe, sondern mich lieber an beispielsweise Alleinerziehenden orientiere, die hart arbeiten, trotzdem aufstocken müssen. Die Rentnerin sehe, die trotzdem noch Schichten schiebt, weil es halt einfach nicht reicht. Also das sind die Menschen, für und über und mit denen ich reden möchte. Und da muss ich auch eine klare Kante zeigen und sagen, wenn ich euch entlasten will, und das ist mein Ziel, dann muss ich natürlich da das Geld holen, wo es ist. Aber dann habt wenigstens die Mehrheit mehr davon.
Also, man kann inhaltlich darüber streiten, aber zu sagen, für einen respektvollen Ton ist es zu spät, ist ein bisschen schwierig. Wenn wir über Ihre Art der Kommunikation, den Ton und die politische Kultur sprechen, dann müssen wir auch über das sprechen, was diese Woche passiert ist. In den USA ist in dieser Woche der ultrarechte Aktivist und Trump-Unterstützer Charlie Kirk erschossen worden. Danach hat Ihr persönlicher Referent ein sogenanntes Meme gepostet, ein Foto, auf dem stand, können wir gleich mal angucken, oh no und anyway, was sinngemäß sowas übersetzt heißt, was soll das, ist mir doch egal. Er hat diesen Post dann gelöscht mit der Begründung, Rechtsradikale hätten es in einen Kontext gesetzt, den es nie gegeben habe. Hat er Ihnen gesagt, in welchem Kontext er das gepostet hat?
Ja, es gab an demselben Tag ja auch mal wieder ein Massaker an der Schule. Und das war eine sehr zynische Art, aber leider auch eine sehr passende Art zu sagen, bei diesem Schulmassaker, da geht man jetzt einfach so drüber. Aber ich fand es sehr gut, dass Sie den jetzt auch als ultra-rechts bezeichnet haben, weil dieses rechtskonservativ, was über ihn erzählt wird, das ist ja einfach nicht wahr. Also er war ein White Supremacist, er war gegen das Selbstbestimmungsrecht, er hat gesagt, er würde seine 10-jährige Tochter nach einer Vergewaltigung zwingen, ein Kind zur Welt zu bringen. Er ist Rassist, also das ist ja wirklich krass, diese Aussagen, die er tätigt. So. Mhm. Und ich finde, man freut sich niemals über den Tod von irgendjemandem, aber man muss auch an der Stelle kein Mitleid oder keinen Respekt vor dieser Person haben. Aber er hat das mit Blick auf diese Schulmassaker benannt, weil das in den USA ein Riesenproblem ist, weil Kirk, der erschossen wurde, auch gesagt hat, gut, einige Opfer sind nun mal das, was wir ertragen müssen für unsere Freiheit, Waffen zu tragen. Und hat damit satirisch darauf aufmerksam gemacht, dass es bei anderen Themen diesen Fokus überhaupt nicht gab. Auch bei den ermordeten Demokraten und Demokratinnen zum Beispiel nicht. Mhm. Und dass es falsch interpretiert werden konnte, das haben wir besprochen. Deswegen hat er das auch gelöscht. Aber gegen genau diese rechten Medien, die das so aufgegriffen haben, wird jetzt auch juristisch vorgegangen. Und da sage ich ganz klar, das ist auch absolut richtig so. Und ich bin immer wieder sehr überrascht, dass eben jetzt genau dieser ultrarechte Nationalist an vielen Stellen so betrauert wird. Also ich bin eher irritiert davon, dass zum Beispiel eine junge Union da so einen Trauerpost schickt, wenn man überlegt, was das für eine Person ist. Bei den Demokraten haben sie es damals nicht gemacht. Also ist ja auch eine Frage, die man sich mal stellen muss.
Der ist ja ermordet worden. Ne?
Ja, von einem anderen Republikaner. Und das ist
problematisch. Dass man das betrauen kann, wenn jemand ermordet wurde?
Ich weiß nicht, ob das jetzt die Person ist, wo man sagt, oh, er war so ein Guter und er war so ein Rechtskonservativer. Nee, der war schon sehr problematisch. Aber wie gesagt, das muss man halt wissen, wem man da eine Bühne bietet.
Haben Sie die Reaktion von dem Kollegen, wenn man so will, Bernie Sanders in den USA wahrgenommen?
Habe ich nicht, nein.
Der hat sehr deutlich gesagt, es geht nicht. Politische Gewalt geht nie. Auch
das ist
wenn
das richtig.
Ja, und selbstverständlich muss man Mitleid haben, wenn jemand stirbt, egal welche politische Gesinnung er hat. Ich möchte Ihnen gerne einen Post vorlesen, der nicht gewissermaßen dazu passt, was Sie gerade gesagt haben. Nämlich ein Vertreter der Linksjugend in Hannover hat das deutlich radikaler ausgedrückt, was Sie jetzt gerade gesagt haben. Ich lese das Zitat gerne vor unter der Überschrift »Blutige und rechte Politik führt zu blutigen Patronen. Mit einem gezielten Schuss in Kirks Hals wurde das Ende seiner rechtsradikalen, menschenverachtenden und ausbeuterischen Politik besiegelt. International wird getrauert, doch das ist ein fataler Fehler.«
Der Post wurde auch gelöscht. Die betroffene Person ist minderjährig. Wir sind da im Gespräch. Absolut richtig. Aber die betroffene Person, der Name wurde veröffentlicht. Sie wird jetzt von Rechten da wirklich persönlich angegangen. Es gibt Morddrohungen. Und
was sagen Sie dazu? Bleiben wir doch mal bei Ihnen.
Naja, ich habe Ihnen das ja gerade gesagt, dass ich diesen Post nicht gut finde, dass er auch gelöscht worden ist.
Mhm. War das eine Einzelmeinung?
Ich gehe davon aus, weil es von einer Einzelperson auch unterschrieben ist.
Es gab noch einen Post von der Linksjugend in Hanau. Die hat ein Foto gepostet von Charlie Kirk mit seiner Tochter im Arm, die er jetzt nicht mehr sehen wird. Und darüber stand in Lettern, Rot in Hell, verrotte in Hölle. Also ist das ein gängiger Ton in der Linksjugend? Sie waren da auch mal sprechen.
Das waren jetzt zwei Beispiele, die ich nicht teile. Mhm. Ich bin vollkommen bei Ihnen und auch bei Bernie Sanders, der jegliche Gewalt ablehnt. Mhm. Ich möchte trotzdem darauf hinweisen, dass das eine Gewalt ist, die auch von diesem Rechtsextremismus in den USA befeuert wird. Das muss man sich auch mal genau anschauen. Aber das ist absolut nicht das, was ich teile. Das ist vollkommen klar. Ich finde aber, ich kann auch nicht für jeden einzelnen Post, der im Namen der Linksjugend oder im Namen der Linken gemacht wird, verantwortlich gemacht werden. Was wir machen können auch als Partei, das macht auch der Parteivorstand, ist da ins Gespräch zu gehen, dafür zu sorgen, dass solche Posts gelöscht werden und dass es da auch entsprechende Konsequenzen gibt. Das teile ich.
Aber Sie können sich ja distanzieren davon.
Aber der Post ist ja gelöscht, also... Ich weiß jetzt nicht, ob ich bei jedem Post noch eine Reaktion schicken muss an der Stelle. Ich habe Ihnen ja gesagt, dass ich das nicht teile und dass ich das nicht gut finde. Wenn Sie mich darauf ansprechen, ist ja gar kein Problem. Mhm. Aber
der Charlie Kirk hatte rechtsradikale Ansichten, das wissen wir. Aber er hat sich damit nicht eingegelt. Er hat was Bemerkenswertes gemacht. Der ist nämlich immer dahin gegangen, wo die komplett Andersdenkenden waren. Ne? Der ist zum Beispiel an Unis gegangen, wo besonders viele Linksstudierende waren und hat mit denen die Debatte gesucht. Machen Sie das auch öfter, zu sehr andersdenkenden Menschen zu gehen?
Also mittlerweile dadurch, dass ich natürlich auch in einem gewissen Rahmen bekannt bin und auch natürlich auf viele eher nicht so positiv wirke, ist es sehr schwierig, an die Leute ranzukommen, weil die automatisch, wenn sie mich sehen, schon sagen, mit der will ich gar nicht
reden. Echt? Ist das so?
Ja, das ist in der Tat so. Also manche tun es und tue ich das auch gerne. Ich habe gerade vor kurzem in Sachsen-Anhalt mit einem Mitglied der AfD, mit einer Frau gesprochen, sie gefragt, was sie denn an ihrer Partei findet und versucht, damit in den Dialog zu gehen. Also das ist mir auch wichtig. Ich habe damit auch gar kein Problem. Ich finde das auch genau richtig so. Mhm. Es gibt natürlich irgendwo eine Grenze, wo man sagt, okay, man kommt an einem bestimmten Punkt nicht weiter. Auch gerade wenn rechtsextreme, rassistische, sexistische, ableistische Positionen vertreten werden, dann sage ich, okay, das bringt an der Stelle nichts. Da müssen vielleicht andere Leute ran und ganz andere Strukturen. Aber ich finde diesen Austausch absolut wichtig. Aber ich möchte noch mal sagen, es ist ja schön, dass er diesen Austausch sucht. Aber die Position, die er vertritt, also ich glaube, da sind wir uns auch einig, das ist absolut menschenverachtend.
Ich würde gern darauf hinaus, ob Sie den Dialog beispielsweise mit Bundeswehrsoldaten suchen. Denn wir haben in dieser Woche gesehen, dass die Bundeswehr ganz besonders wichtig ist, wichtiger denn je, weil wir beispielsweise beobachten konnten, dass Russland in Polen die Verteidigungsbereitschaft der NATO ausgetestet hat und Drohnen in den polnischen Luftraum geschickt haben soll. Hier sieht man, dass die Polen die abgeschossen haben. Sie haben, Frau Reicheneck, bei Ihrer Rede im Bundestag im Juli von Militarisierung gesprochen und von Aufrüstung, die nicht in Ordnung sei. Glauben Sie, dass es jetzt reichen würde, im Kreml telefonisch sich zu beschweren, dass das mit den Drohnen nicht in Ordnung war?
Also ich finde es absolut richtig, dass wir eine Bundeswehr haben, die verteidigungsfähig ist, so wie es auch im Grundgesetz steht. Und dafür brauchen wir auch entsprechende Ausrüstung, da brauchen wir auch eine bestimmte Anzahl von Soldatinnen und Soldaten, das ist absolut richtig. Aber das ist ja schon ein großer Unterschied zu dem, was gerade debattiert wird. Also bei der Aufrüstung wird kein Preisschild dran gehängt, das heißt whatever it takes, da wird auch die Schuldenbremse plötzlich für ausgesetzt, an anderer Stelle geht das nicht. Also für Soziales zum Beispiel, Wohnungsbau, Bildung, ÖPNV, Gesundheit, aber sei es mal drum. Die Wehrpflicht soll wieder eingeführt werden, es gibt die Debatten dazu.
Sie haben ja im Bundesrat damit gestimmt übrigens, ne?
Es wurde über Kriegstüchtigkeit gesprochen. Aha. Von Krankenhäusern, von Schulen. Und da sagen wir halt ganz klar, das kann nicht die Lösung sein. Aber Sie haben ja auch gefragt, ob ich mit der Bundeswehr im Dialog bin. Ich bin jetzt nicht die verteidigungspolitische Sprecherin und auch nicht in dem Ausschuss. Aber natürlich, ich war auf verschiedenen Messen, wo ich auch mit Leuten gesprochen habe, die in der Bundeswehr sind. Auch mal selber, als ich ins Bundeswehrkrankenhaus musste, beispielsweise im Krankenwagen, sehr, sehr sympathisch. Ich bin überhaupt nicht gegen die Bundeswehr. Gar nicht. Ich will, dass sie bestehen bleibt, dass sie gut ausgerüstet ist. Ich will aber, dass man mal kritisch hinterfragt, wo ist das ganze Geld hingeflossen? Warum haben wir so viel Ausrüstung, genau, die nicht gebraucht wird?
Aber ich habe gerade eine andere Frage gestellt. Ich habe eine Frage zum Kreml gestellt. Die Bundeswehr rüstet auf, weil wir einen Angriffskrieg von Putin gegen die Ukraine haben. Und wenn Sie gerade in diesen vergangenen Wochen auf die ukrainische Hauptstadt Kiew gucken, dann ist die so heftig angegriffen worden wie seit Anbeginn des Krieges nicht. Wenn Sie dann sehen, und Sie sehen die Bilder ja auch, dass Väter, Mütter, Kinder dabei zu Tode kommen, können Sie dann immer noch sagen, ach, wir müssen mit dem Putin nur reden, dann hört er schon auf mit dem Bombardieren?
Also das haben wir ja nie gesagt. Also das,
aber Sie sind gegen die Waffenlieferungen für die Ukraine.
Genau, aber wir sagen ja nicht, wir müssen mit dem Putin nur reden. Also uns ist schon bewusst, dass es Druck braucht, damit jemand wie Putin an den Verhandlungstisch kommt.
Auch
aber unsere Position
Waffen.
Ist es, dass dieser Druck auf anderem Wege aufgebaut werden muss und schon lange hätte aufgebaut werden müssen. Dazu gehört zum einen, dass wir beispielsweise russische Deserteure hier aufnehmen, um auch im Inneren die Opposition zu stärken.
Wenn Sie
dazu
Putin
gehört
die
vor allem aber auch
Frau Reichenick, was passiert dann? Dann hat er in wie vielen Wochen oder Monaten sein Maximalziel erreicht und die ganze Ukraine erobert?
Ich würde den Gedanken noch ausführen. Wir wollen zum anderen beispielsweise diese ganze Oligarchenkaste, die ja eng mit Putin verwandelt ist und die natürlich davon profitiert, in die Mangel nehmen. Das heißt, Vermögen einfrieren und konfiszieren, vor allen Dingen auch Immobilien. Wir müssen die ganze Schiffe ankommen. Also das ist ja schon was, was nie in der Form gemacht wurde.
Die Schattenflotte wird jetzt mit dem 18. Sanktionspaket der EU mit.
Aber das ist halt alles nicht ausreichend.
Aber
das ist natürlich das Grundproblem.
Und nichts von dem hat Putin bisher gestoppt.
Weil es bei weitem nicht ausreichend.
Aha.
Also die Sanktionen müssen doch schärfer sein. Da wird doch noch viel zu sehr umgangen. Und natürlich müssen wir auf internationale diplomatische Unterstützung zählen. Wir müssen mit anderen Ländern reden, ja, auch mit China.
Aber
auch, wenn das immer niemand gerne hört.
Mit China reden? Welches Interesse könnte China haben, diesen Krieg zu beenden?
Es ist immer
der Hauptlieferant an militärischem Material.
Ja, genau deswegen ist es ja so wichtig, China dafür ins Boot zu bekommen. Weil wenn man China im Boot hat, dann kommt Putin natürlich an den Verhandlungstisch. Und dazu braucht es entsprechende Angebote, da braucht es diplomatische Bemühungen, da braucht es wirtschaftlichen Druck.
Ja.
Und das ist unsere
Aber
Überzeugung,
wir haben
dass immer neue Waffensysteme nicht ausreichen. Weil wo soll das denn enden?
Das ist wir haben diplomatische Bemühungen noch und nöcher. Donald Trump hat jetzt so oft mit Putin gesprochen.
Aber das ist ja keine diplomatische Strategie, das sind erratische Einzeltreffen, bei denen Trump auch, glaube ich, gar nicht so die konkrete Zielstellung hat, wo er eigentlich hin will, wo er auch vielleicht europäische Partner gar nicht entsprechend einbezieht. Also das ist ja nicht dieses
Stringente,
wofür
wir
uns einsetzen.
Ich habe schon oft gehört, dass Sie gesagt haben, wir liefern keine Waffen an die Ukraine, wir wollen das nicht, das ist die Linie der Partei.
Ja.
Das habe ich oft gehört, dass Sie diese Formulierung benutzen. Verstecken Sie sich ein bisschen dahinter, kann es sein, dass Sie auch ganz persönlich Zweifel daran haben, ob das richtig ist?
Wir haben dazu eine klare Beschlusslage und
ja, wir
haben klare
Argumentation
und die vertrete ich. Ich bin Fraktionsvorsitzende und ich finde, das ist der richtige Weg, dass es eine Partei gibt, die nicht in diesen Aufrüstungswettbewerb einstimmt, sondern die auch auf andere Faktoren schaut.
Und Sie verurteilen den völkerrechtswidrigen Krieg. Warum sind Sie als Fraktionsvorsitzende noch nicht in die Ukraine gefahren?
Ich weiß nicht genau, ob das jetzt das ist, was uns in irgendeiner Form besser oder schlechter macht in der Argumentation.
Es gab aber Sie könnten Solidarität signalisieren.
Ja, wir haben ja auch Leute gehabt von uns, die in die Ukraine gereist sind. Beispielsweise Dietmar Bartsch zusammen mit Gerhard Trabert. Die haben auch ein Hauttransplantationsgerät übergeben. Christian Görke war beispielsweise da. Ich weiß nicht so genau, ob meine persönliche Reise in die Ukraine jetzt wirklich eine Solidaritätsbekundung oder eine ähnliche Stärkung ausdrücken
würde.
Nö,
aber möglicherweise würden Sie das Problem besser verstehen.
Ich glaube, ich verstehe das Problem sehr gut, weil ich natürlich auch mit entsprechenden Personen rede. Und von daher muss ich, glaube ich, diese Reise persönlich nicht antreten. Aber es gab ja zum Beispiel, mein Co-Vorsitzender Sören Pellmann wollte ja einreisen, das war ja nicht möglich. Also es ist ja nicht so, dass wir nicht auch dieses Ziel haben, dass es da einen Austausch und direkt vor Ort auch einen Dialog gibt. Also das ist vollkommen klar. Aber dennoch sage ich ganz klar, wir müssen wegkommen davon zu sagen, das Einzige, was jetzt funktioniert, ist immer mehr Aufrüstung. Wir brauchen mehr diplomatische Beziehungen, wir brauchen mehr Wirtschaftsverbindungen, wir brauchen all das, weil es wird sich langfristig so nicht lösen lassen. Wir haben schon genug Waffen auf diesem Planeten, um ihn dutzendfach zu zerstören. Also wo wollen wir noch hin? Die NATO hat auch mehr Waffen als, also investiert auch mehr als Russland. Und das hilft uns an der Stelle gerade nicht.
Aber nochmal, wir sehen, dass Putin sich nicht bewegt und er könnte von heute auf morgen diesen Krieg beenden.
Ja, und deswegen.
Und niemand. Und diplomatische Bemühungen gab es noch und nöcher.
Es gab keine ausreichenden Sanktionen und auch keine ausreichenden diplomatischen Beziehungen. Und das ist das Problem. Es gibt jetzt langsam mehr kleine einzelne Treffen. Das finde ich ja gut. Aber das hätte man viel früher schon viel umfassender angehen müssen.
Werden Sie hinfahren in die Ukraine?
Es ist bisher nicht geplant, nein.
Dann danke bis hierhin, Frau Reicheneck. Wir holen jetzt gleich Gäste dazu, mit denen wir heute die Frage diskutieren wollen. Schadet linke Politik unserem Wohlstand, dass die Milliardäre nicht so gut auf die Partei zu sprechen sind? Das konnte man jetzt schon erahnen. Aber was denkt denn der Mittelstand? Wir waren bei einer Unternehmerin in Bayern.
Andrea Thoma Böck führt gemeinsam mit ihrer Schwester in dritter Generation einen Familienbetrieb.
Mein Großvater hat das Unternehmen gegründet, mein Vater hat es nach dem Krieg weitergeführt und meine Schwester und ich haben es 1997 übernommen. Wir schützen Metallteile vor Korrosion und zwar für die unterschiedlichsten Branchen, also quer durch alle Industriebereiche, also von Luft- und Raumfahrt bis hin zu Defense.
Die Partei Die Linke will Unternehmen wie das von Thoma Böck höher besteuern.
Diese Diskussion jetzt noch in einer Zeit, wo wirklich die Insolvenzen so hoch sind wie noch nie, wir Arbeitslose wieder bei 3 Millionen haben, halte ich für brandgefährlich und außerdem unverantwortlich. Und letztendlich schießt sich damit Die Linke ins eigene Knie, weil eine Liquiditätshemmung wird immer Sparmaßnahmen für ein Unternehmen zur Folge haben, insofern es nicht abwandert.
Für Unternehmen wie ihres bedeutet dies im Zweifelsfall, dass sie Mitarbeiter entlassen müssten. Thoma Böck hat ihren Betrieb geerbt. Was sagt sie zu den Vorschlägen der Linken, die große Erbschaften stärker besteuern will? Im Spitzensatz mit 60% ab einem zu versteuernden Erbe von 3 Millionen Euro.
Von den Fantasien der Erbschaftssteuer halte ich überhaupt nicht, weil das Kapital ja nicht auf dem Konto liegt, das man erbt, sondern es besteht in den Unternehmen, in den Maschinen, Anlagen. Und ist gebunden, das habe ich ja nicht liquide. Das heißt, wenn dann eine hohe Erbschaftssteuer fällig wird, dann sind ganz viele Unternehmen gezwungen, das Unternehmen zu verkaufen.
Die Linke sieht in zu viel Vermögen sogar eine grundsätzliche Gefahr. Zitat: Jeder Milliardär stellt eine Bedrohung für unsere Demokratie dar.
Also ich kann von Grund auf diese Neiddiskussion überhaupt nicht nachvollziehen, weil wer erfolgreich ist, dem gönne ich seinen Erfolg. Also jeden, den das dann betrifft, kann ich verstehen, wenn er dann abwandert oder geht oder sein Geld in Sicherheit bringt.
Die Ideen der Linken hören bei Steuererhöhungen nicht auf. Laut Heidi Reicheneck explodiert der Reichtum von wenigen. Und wer das verhindern will, der darf den Kapitalismus nicht stützen, er muss ihn stürzen.
Sozialismus führt in der Regel immer nur zu Armut und Leid. Da kann man nichts dran gut finden, tut mir leid.
Am Ende würde sich Die Linke mit ihrer Politik selbst schaden.
Das Land pudelt aus und auch dann können wir unseren Sozialstaat nicht mehr finanzieren. Wir hätten wirklich ein ärmeres Land, buchstäblich. Wohlstandsverlust ohne Ende und dann verliert Deutschland sein Fundament, auf dem es steht. Und dann wird es für die Demokratie auch schwierig.
So läuft es ja gut.
So, und wir begrüßen in der Runde ganz herzlich die Ökonomin Philippa Siegel-Glöckner, die auch SPD-Mitglied ist, und den Chefredakteur von Table Briefings, Michael Bröker. Schön, dass Sie da sind. Aber zunächst die Frage an Frau Reicheneck. Können Sie die Sorgen der Mittelständlerin verstehen?
Ja, das kann ich sehr gut verstehen, dass sie natürlich kein Interesse hat, ihr Unternehmen zu verlieren. Und das mag jetzt einige überraschen, aber das haben wir als Linke auch nicht. Also es ist ja überhaupt nicht sinnvoll, wenn wir ein Konzept entwickeln, wodurch kleine und mittlere Unternehmen so belastet werden, dass die Unternehmen aufgegeben werden müssen. Also das ist ja komplett irrational. Das wollen wir auch nicht.
Genau davor hat sie jetzt
Sorgen. Genau. Und deswegen ist es ja so wichtig, darüber zu sprechen, was wollen wir konkret bei der Erbschaftssteuer, wie soll sie ausgestaltet werden.
Machen wir alles nach und nach. Ich würde jetzt erstmal sagen, Sie erhöhen ja auch die Körperschaftssteuer, ne? Von ca. 15% auf 25%. Das würde Frau Thoma Böck auch zu spüren bekommen. Herr Brücker, Sie berichten viel über Wirtschaft und sprechen viel mit CEOs und Firmenchefinnen. Teilen die die Sorge, die Frau Thoma Böck gerade geäußert hat?
Ja, absolut. Und es geht gar nicht so sehr um die einzelnen Steuerarten, über die können wir ja noch diskutieren. Der Geist des linken Wahlprogramms ist einer, der für Investoren wirklich schreckhaft ist. Und das liegt an verschiedensten Maßnahmen, weil das Programm wird durchzogen durch, sie hat Neid gesagt, ich will darauf gar nicht eingehen, aber diese Leistungsanreize, die in diesem Deutschland, aus diesem Deutschland in der sozialen Marktwirtschaft, nicht im Kapitalismus, in der sozialen Marktwirtschaft dieses reiche Land gemacht haben, die werden durch die Bank im Programm der Linken eigentlich beseitigt. Und das ist natürlich dann ein Wohlstandsvernichtungsprogramm. Und damit ist es auch ein Demokratiegefährdungsprogramm. Frau Reicheneck sagt immer, ich will doch nur das Wirtschaftssystem verändern. In Wahrheit verändert sie damit die soziale Marktwirtschaft und sie gefährdet dadurch die Demokratie, weil die Menschen haben kein Ziel mehr dann. Sie wollen nichts mehr erreichen, weil es sich ja nicht lohnt, was zu erreichen. Und da muss man gar nicht Milliardär sein, sondern alleine nicht mehr Milliardär werden zu wollen in diesem Land. Fachkräftezuzug würden sie damit beenden. Unternehmerischen Geist, Ideen, Innovation. Es ist ein Programm, ja, das den Mehltau über dieses Land legen würde. Und wir sind gerade in einem wirklich schwierigen Fahrwasser. Und deswegen wünschte ich mir auch von den Linken mehr Rationalismus und mal einen guten Satz über das Unternehmertum.
Habe ich vorhin auch versucht. Aber Frau Siegel-Göttler, helfen Sie mir. Frau Reicheneck sagt, unser System gefährdet die Demokratie. Herr Brücke hat gerade gesagt, die Ideen gefährden die Demokratie. Was stimmt denn jetzt?
Jetzt sind wir ein bisschen schwarz-weiß, glaube ich. Glaube ich, unterwegs. Und vielleicht war es auch im Film etwas schwarz-weiß dargestellt. Also es gibt ja noch etwas zwischen. Es muss alles so bleiben, wie es ist. Und Sozialismus würde ich jetzt so interpretieren, als es darf kein privates Kapitaleigentum geben. Also da liegt ja sehr, sehr viel dazwischen. Wir haben in Deutschland eine unglaublich große Kapitalkonzentration. Also man wird am besten dadurch Unternehmer und sehr wohlhabend, dass man in eine wohlhabende Familie mit Unternehmen geboren wird. Das kann auch nicht im Interesse einer Marktwirtschaft sein. Also so kommen nicht die klügsten, ehrgeizigsten Köpfe nach vorne, wenn im Regelfall halt einfach Wohlstand vererbt wird.
Wir kommen gleich auf die Erbschaftssteuer, weil da bewegt sich ja was gerade auch in der Regierungskoalition. Wollen aber das sortieren, damit wir es verstehen, und beginnen mal mit der Vermögensteuer und den Ideen, die die Linke dazu hat. Also nach Ihren Vorstellungen, Frau Reicheneck, sollten Vermögen von 1 Million, da sehen wir es auch, mit 1% belastet werden. Ab 50 Millionen mit 5%. Ab 1 Milliarde mit 12%. Es gilt für Privatvermögen genauso wie für Betriebsvermögen. Bei Betriebsvermögen gilt ein Freibetrag von 5 Millionen. Herr Brücke, 1 Million bei 1 Million. Klingt so viel eigentlich?
1% bei 1 Million.
1% bei 1 Million. Klingt nicht so
viel, klingt oder? Überhaupt nicht gut. Aber die Vermögensteuer ist ja nicht deswegen ausgesetzt worden in Deutschland, weil Jens Spahn oder Friedrich Merz das unbedingt wollte, sondern weil Richter...
Ungleichbehandlung.
Das ist ja nicht ganz unwichtig. Wir sind ja in einem Rechtsstaat. Da kann man ja nicht einfach mal sagen, 1% weil von dem und 2% von dem, sondern es muss auch fair und gerecht zugehen, wie Vermögen bewertet wird, um eine Steuer darauf zu erheben. Natürlich kann man 1% von einem hohen Vermögen einziehen, wenn es juristisch ginge, wenn es fair wäre und wenn es diejenigen belastet, die man treffen will. Das Problem bei linker Wirtschaftspolitik ist immer, es ist alles gut gemeint. Und das kommt nur leider dann in der Umsetzung nicht rüber. Deswegen ist das Vermögensteuer das falsche Instrument. Man kann über die Erbschaftssteuer diskutieren, werden wir ja noch. Und das ist auch in Teilen dringend notwendig. Aber die Vermögensteuer ist das völlig falsche Instrument. Und deswegen ist sie zu Recht ausgesetzt.
Wie machte man es denn, damit es fair wird?
So nur ganz kurz, Norwegen hat eine Vermögensteuer von 1% und die funktioniert auch ganz gut. Es gab einen großen Aufschrei, weil sie erhöht wurde von 0,85% auf 1% und 1,1% für die ganz großen Vermögen. Alle Milliardäre gesagt, wir wandern ab. Ist nicht passiert. Steuereinnahmen sind sehr stark gestiegen. Also es ist schon möglich, das umzusetzen. Ich fände jetzt auch im deutschen Fall es eher hilfreich, die Erbschaftssteuer zu flicken, weil die ein sehr großes Loch hat. Also wenn ich ein Haus erbe oder...
Bleiben Sie mal bei der Vermögensteuer. Ja. Damit kommen wir durcheinander und die Leute verstehen das nicht mehr richtig. Also wie machte man es das aus Ihrer Sicht, dass man das auch verfassungskonform richtig hinkriegt?
Ja, jetzt ist natürlich herausfordernd, weil ich keine Verfassungsjuristin bin. Mhm. Was aber damals das Problem war, dass Immobilienwerte auf sehr, sehr alten Werten eingefroren wurden. Weil man eben bei Immobilien ein bisschen vorsichtig sein will. Gerade wenn es jetzt mein Wohnsitz ist, dann ist es schon schwieriger, den so zu besteuern, als wenn ich jetzt einen Betrieb habe. Da gibt es aber auch Lösungen dafür. Zum Beispiel kann man den ausnehmen oder nur sehr, sehr gering besteuern. Also da gäbe es schon Wege, hinzukommen.
Aber es ist ökonomisch nicht effizient, das musst du zugeben, weil du sehr viel Aufwand hast für sehr wenig Ertrag. Das war immer das Problem bei der Vermögensteuer. Und dann würde ich doch lieber andere Modelle nehmen, wenn ich unbedingt oben irgendwo eine teilweise Gegenfinanzierung für die breite Entlastung der Mitte, das wäre das fairste Programm, wäre eine breite Entlastung der Mitte, und zwar bei den Abgaben. Darüber haben wir noch gar nicht geredet.
Insofern.
Das sind wir uns ja einig.
Das unterstützen viele, aber
jetzt Frage ist nur, woher?
Frau Siegel-Glöckner hat jetzt Norwegen schon angesprochen. Die Schweiz zum Beispiel hat auch eine Vermögensteuer. Das liegt aber in der Marge 0,1 bis 0,5%. Sie sind in der Spitze bei 12%. Verstehen Sie das dann Unternehmerinnen, wie Thomas Böck sagen, sie wollen weg?
Ich weiß jetzt nicht, ob das die jetzt Milliardärin ist an der Stelle. Das kann ich jetzt nicht einschätzen.
Die ist noch keine
aber ich würde vielleicht ganz gerne mal ganz kurz was gerade rücken, weil jetzt wurde ja sehr viel über unser Wahlprogramm erzählt und wie schlimm das ist. Ich würde gerne schon mal erzählen, was da eigentlich drin steht, damit Sie mir sagen können, warum das so furchtbar ist. Weil das ist jetzt auch was, was ich nicht so stehen lassen möchte. Also beispielsweise ist das Thema Einkommensteuer ein riesengroßes Thema, wo wir uns vielleicht sogar einig werden. Weil wir haben das Problem, dass geringe und mittlere Einkommen wirklich oder gerade mittlere massiv belastet werden. Da wollen wir eine Steuerreform, dass alle Einkommen bis 7.000 Euro brutto, müssen alle mal überlegen, ob sie da drunter fallen oder nicht, entlastet werden, also wirklich bis weit in die Mitte rein und darüber moderat belastet wird. Des Weiteren wollen wir eine Vermögensteuer und unser Steuerkonzept sorgt dafür, dass im Bundeshaushalt sogar 36 Milliarden mehr sind. Im Gegensatz zu Steuerkonzepten von Union und AfD, die ein Riesenloch in den Haushalt reißen. Also wir schaffen, dass die Mehrheit mehr hat und dass es trotzdem auch mehr im Haushalt gibt, um zu investieren.
Da müssen wir gleich die Ökonomen fragen, brächte eine Vermögensteuer so viel Geld?
Die bringt ja sogar bei der Linken noch viel, viel mehr. Die soll über 100 Milliarden bringen. Mhm. Und das halte ich für
nicht realistisch.
Nein, das ist meiner Ansicht nach nicht durchsetzbar. Keine also wenn man einen Steuersatz von 12% auf über 1 Milliarde ansetzt, bin ich überzeugt davon, dass das deutsche Staat nicht durchgesetzt bekommt. Also wir haben heute schon ein großes Problem. Man nennt die Erbschaftssteuer schon die dummen Steuer. Jeder, der klug genug plant, kommt da raus. Beim Steuersatz von 12% auf Vermögen jedes Jahr wird sich das nochmal massiv erhöhen, das Problem. Und dann hat man eben die Komplexität mit den Bewertungen. Deswegen würde ich eben sagen, nicht neue Steuer einführen, sondern bei der alten die Löcher flicken, weil man am Ende wahrscheinlich auch mehr rausbekommt. 100 Milliarden wird man nicht bekommen.
Frau Reichenegg nimmt natürlich jetzt auch zu Recht die Maßnahmen, wo wir alle am Tisch einig sind. Einkommensteuer, Mittelstandsbauch ist ja wunderbar. Nur die Summe der Steuererhöhungen, die Sie im Programm haben, Sie hatten die Kapitalsteuer, Gewerbesteuer, Reichensteuer, Vermögensteuer.
Vermögensabgabe.
Die Summe dieser Steuern sorgt natürlich dafür, das ist jetzt wirklich einmal eins, dass Investoren weltweit, die gerade daran glauben, dass dieses Land hier vielleicht doch mal wieder in Richtung Wachstum kommt und Wohlstand, vielleicht ihre Gelder wieder realokieren. Das ist nun mal leider wichtig. Wir sind in einer internationalen, globalisierten Welt, die Sie ja weitgehend auch im Programm ablehnen. Die Gelder kommen von der ganzen Welt hierhin. Die Fachkräfte brauchen wir von der ganzen Welt. Die möchten aber auch wissen, was mit ihrem Geld hier gemacht wird. Sie wollen durch die Bank Unternehmerinnen und Unternehmer höher besteuern. Und das ist ein Problem natürlich für einen Wirtschaftsstandort. Na klar.
Ja, ich will eine faire Besteuerung, ja, aber ich will ja zum Beispiel auch Investitionen in die Wirtschaft. Also das ist ja auch ein Thema, über das man an der Stelle reden muss. Bei weitem nicht ausreichend. Ich nehme nur mal so ein Beispiel. Wir brauchen mehr Investitionen zum Beispiel in den Wohnungsbau. Wir wollen ja sozialen Wohnungsbau schaffen. Das wäre vollkommen sinnvoll, weil die Baubranche gerade ziemlich am Straucheln ist. Das wissen Sie ja auch. Es ist ja sogar so, dass sehr viele Menschen in dem Bereich Arbeit suchen, nicht genug Stellen da sind. Wenn also der Staat jetzt investiert in den sozialen Wohnungsbau, dann freut sich die Baubranche, die Auftragsbücher sind voll, die Leute können eingestellt werden und wir haben bezahlbaren Wohnraum, der uns massiv fehlt. Die Mieten steigen immer weiter, immer mehr Leute müssen ihre Wohnung verlassen. Also das ist doch eine sinnvolle Maßnahme. Also eine linke Wirtschaftspolitik bedeutet eben auch Investitionen. Weil wenn der Staat Schulden macht, ist es nicht automatisch schlecht. Das ist die Frage, was damit passiert. Das Geld ist richtig. Ja dann auf den Konten anderer. Ja. Also ich möchte einfach nur erklären, dass das, was jetzt gerade dargestellt wurde, nicht der Realität entspricht, sondern dass wir konkrete Maßnahmen haben, die wirklich auch zu Aufschwung führen würden. Dass die Leute auch mehr im Portemonnaie haben, dass sie konsumieren können. Darüber reden wir gar nicht.
Wunderbar, nennen Sie mir ein Land mit einem Hauch von Sozialismus. Sie haben ja jetzt so einen Sozialismus mit menschlichem Antlitz hier gezeichnet, finde ich ja schon mal sympathisch. Ja, und dann nennen Sie mir eins, wo die mit diesen Geldern des Staates dann tatsächlich effizient sozialen Wohnungsbau gemacht haben und wo es wirklich funktioniert hat, dass mehr Menschen eine bezahlbare Wohnung
haben. Ich habe Ihnen jetzt konkret eine Maßnahme vorgeschlagen und weil Sie darauf keine Antwort haben, kommen Sie mit Sozialismus.
Nein,
ist vollkommen in Ordnung,
das kenne ich. Weil es
wäre
nicht gibt,
doch schön.
Weil Sie sagen, der Staat kann Wohnungen besser bauen als die private Wirtschaft.
Gesagt. Ich habe
doch,
gedacht,
Sie sagen sozialer Wohnungsbau, das ist staatlich.
Sozialer Wohnungsbau funktioniert jetzt nicht von jetzt auf gleich staatlich. Wir haben ja die Unternehmen gar nicht. Ich will natürlich, dass Unternehmen Wohnungen bauen, die bezahlbar sind.
Aber warum sollten die das tun, wenn sie eine Mietpreisdecke
fordern? Sie bekommen doch die Investition.
Aber also zu sagen, dass kommunaler Wohnungsbau generell nicht funktioniert, ist eine ziemlich steile
These. Das habe ich aber auch nicht gesagt. Nein, das habe ich ja gar nicht gesagt.
Ja, staatlicher Wohnungsbau, aber das ist der staatliche Wohnungsbau.
Ich habe gesagt, jetzt wirst du schwarz-weiß. Kommunaler Wohnungsbau alleine ist nicht die Lösung und privater Wohnungsbau alleine ist auch nicht die Lösung. Niemand hat beides gesagt. Ich sage, du musst private Investitionen im Baubereich haben, zwingend. Und was wollen die? Dann red doch mal mit Vonovia und mit den ganzen Unternehmen. Die würden ja gerne, wenn sie nicht ein halbes Jahr planen müssen, wenn sie nicht bürokratieren, wenn sie dort nicht bauen dürften, hier das Gelände nicht frei ist, der Leerstand nicht freigeräumt werden kann. Es sind mehrere Maßnahmen, um die Baupolitik in Deutschland nach oben zu schrauben. Sicherlich nicht nur
kommunale Wohnungsbau.
Ich möchte nur ganz kurz einfach, ich weiß, also Vonovia ist natürlich ein Unternehmen, dem es geht ist richtig schlecht. Die kaufen massiv Wohnungen auf und treiben dann die Preise hoch. Vonovia baut selber gar nicht. Die haben gar kein Interesse
daran. Doch, haben Sie gerade wieder angekündigt, dass Sie wieder reingehen wollen.
Wir machen mal eine ganze Sendung zu Wohnungsbau.
Unbedingt. Und Leerstand auch ein ganz wichtiges Thema.
Leerstand auch mal eine ganze Sendung. Aber heute reden wir über die geplanten Steuererhöhungen. Und ich wollte noch eine Frage zur Vermögensteuer stellen, weil uns ist aufgefallen, dass Sie in Ihrem Wahlprogramm stehen hatten, dass Sie so eine Art öffentlich einsehbares Finanzregister haben wollen. Und das würde ich gerne richtig verstehen, in denen die Leute ihr Vermögen angeben sollen, also wo sie angeben sollen, ob sie mit ihrem Vermögen in Aktien investieren oder anderweitig sparen, ob sie das in Reisen investieren oder Kunst dafür kaufen. Das soll öffentlich einsehbar sein oder verstehe ich das falsch?
Es geht darum zu wissen, wo überhaupt finanzielle Mittel sind, weil wir das Problem haben, dass auch viele Superreiche in solchen Strukturen schon gar nicht mehr vorkommen. Aber das ist für mich eine Debatte, die kann man führen. Mir geht es jetzt erstmal grundsätzlich um die Frage, wie kriege ich eine gleiche Verteilung hin?
Warum öffentlich einsehbar? Warum?
Naja, damit halt auch klar ist, wo Vermögen liegt. Das ist ja ganz spannend.
Aber warum? Das geht doch die Allgemeine gar nichts an, ob ich in Kunst investiere.
Es ist ja immer ganz spannend zu sehen, dass es immer heißt, die Leute haben das Geld gar nicht auf dem Konto und können keine Steuern zahlen. Es gibt aber Studien, die zeigen, dass im Durchschnitt 20% des Geldes auch wirklich liquide ist.
Also, aber warum sollte das jeder nachschauen?
Ich sage ja nicht, dass da jetzt jedes Gemälde dargebildet sein soll. Aber es ist ja teilweise schon öffentlich einsehbar, wo viel, welche Prozent liegen.
Also das ist jetzt gar nicht so ungewöhnlich, das ist ehrlicherweise jetzt nicht so radikal linke Position. Also es gibt in England zum Beispiel schon lange die Verpflichtung für ein Ultimate Owner Register. Da wird nicht jedes Auto und Kunstwerk eingetragen, sondern da geht es um große Vermögenswerte, geht es um Immobilien, geht es um Unternehmen. Finde ich auch gar nicht schlecht, weil natürlich damit eine gesellschaftliche Verantwortung einhergeht.
Hier gibt es auch einen Grund.
Wäre aber ganz vernünftig, kannst du nur mit berechtigtem Interesse eingehen.
Ja, und das berechtigte Interesse ist aber da bei zum Beispiel Zusammenschlüssen und Unternehmen oder wenn eine bestimmte Straße die Hälfte einem Unternehmen gehört, kannst du das heute alles im Grundbuch auch machen. Was da in dem Programm drin steht, ist die Vorstufe von Denunziation.
Das stimmt nicht. Also das ist jetzt wirklich, Entschuldigung.
Ja, weißt du, aber dann erklären Sie es. Nein, aber das haben wir schon. Wir haben ein Grundbuch. Ja, also was soll noch rein? Meine persönliche Investitionsportfolio soll da rein.
Ich habe doch gerade erklärt, dass ich nicht jedes Gemälde nachprüfe.
Ja, aber was denn nicht? Also was darf rein und was nicht?
Es geht doch nur um die grundsätzlichen großen Fragen, damit genau das
ab
klar
wann?
Ist.
Ab wann? Ab welcher Höhe muss mein Auto rein?
Muss
mein
Elektroauto rein? Nein, Ihr Elektroauto muss nicht rein. Ich will es auch überhaupt nicht wegnehmen. Auch Ihr Haus will ich nicht wegnehmen.
Aber Frau Reichen, da sehen Sie doch, wie unsinnig so ein Vorschlag ist. Ah. Jetzt weiß man schon nicht mehr, also Haus soll noch rein oder noch nicht? Nur ab zwei Häuser?
Nein, es geht darum, dass es mehr Transparenz gibt. Aber wir schreiben es rein, wenn es eh Quatsch ist. Okay, dann lassen wir alles so, wie es ist.
Ja, aber Sie haben ja jetzt gesagt, alles soll nicht rein. Aber was ist denn da drin?
Nein, natürlich nicht. Es geht um Transparenz. Es geht nicht darum, ob Sie ein Elektroauto fahren. Das gönne ich Ihnen. Sie dürfen auch zwei haben.
Aber welche Transparenz?
Sie tun immer so, als ob ich den Leuten ihre Zahnbürsten wegnehmen will.
Dann sagen Sie doch, welche Transparenz meinen Sie?
Ich will nicht, dass alle die gleiche Zahnbürste haben. Ich will wissen,
wie Frau Reichenegger. Jetzt mal ganz kurz. Es geht doch um eine ganz einfache Frage. Sie wollen ein Register, ob das nun schon woanders existiert oder nicht. Das kann man so oder so nennen. Aber die einfache Frage ist, ab welchem Vermögen werde ich da eingetragen? So. Und was genau muss ich da eintragen?
Das bin ich gerne bereit zu diskutieren. Also wir haben es ja nicht konkret formuliert, weil wir sagen, wir wollen grundsätzlich mehr Transparenz. Wir sind ja bereit, über die Ausgestaltung zu sprechen. Das ist übrigens bei allen Vorschlägen, die wir machen, so, dass wir bereit sind, auch Kompromisse einzugehen. So ist das nun mal. Man hat ein Wahlprogramm, man hat Vorschläge, aber wir wissen natürlich, wir werden hier wahrscheinlich so schnell nicht die absolute Mehrheit haben. Wird jetzt viele freuen, ich weiß. Aber man muss ja irgendwo einen Ansatz haben, mit dem man dann über Wege Kompromisse finden kann. Und das ist doch ein Moment zu sagen, wir wollen eine Transparenz schaffen, den ich jetzt, ich verstehe die Umlandmatik jetzt gar nicht so sehr, warum das so...
Wir wollten es ja nur verstehen, wie Sie es meinen, aber Sie haben es ja offenbar noch nicht so weit ausgearbeitet.
Wir haben es insofern ausgearbeitet, dass wir sagen, wir brauchen mehr Transparenz über große Vermögensbeteiligung. Ja, aber das bedeutet eben nicht das Elektroauto. Das wird hier immer so getan, als ob das, was wir als Superreiche bezeichnen, irgendwie die Leute mit 10.000 Euro auf dem Konto sind.
Es gibt auch ein Handelsregister. Und was
hat jetzt keiner getan.
Weiß man auch
schon. Gut, Vermögensteuer wird es nicht in diese Regierung schaffen. Zumindest hat es nicht in den Koalitionsvertrag geschafft. Aber was jetzt ganz heiß diskutiert wird, ist die Erbschaftssteuer. Auch in der schwarz-roten Koalition. Dann wollen wir mal gucken, was die Linke bei der Erbschaftssteuer vorschlägt. Sie wollen sie radikal reformieren mit niedrigen Freibeträgen von 200.000 Euro. 6% ist der Eingangssteuersatz und einem Spitzensteuersatz von 60% ab einer Erbschaft von mehr als 3 Millionen. Aber so, jetzt muss ich erst mal Herrn Brücker fragen. Hat die Linke nicht mal jenseits von diesen Zahlen, hat die Linke nicht einen Punkt, dass zu viele Milliardäre in Deutschland von der Erbschaft profitieren?
Ja.
Dass es wirklich ungerecht ist.
Naja, es gibt einfach eine echte Unwucht. Sie haben darüber eben schon geredet, zwischen der Besteuerung von Arbeit und Einkommen und Vermögen. Müssen wir gar nicht drüber reden. Und es gibt vor allem Schlupflöcher, wie die berühmte Vermögensverschuldungsprüfung, wenn ich es richtig zitiert habe. Verschuldungsprüfung, ein schwieriges Wort.
Danke. Geht denn das eigentlich, die Verschuldungsprüfung?
Also jedenfalls, ich versuche es mal für die Laien, du korrigierst mich bitte, dass Vererbungen von wirklich sehr, sehr hohen Vermögen zu kaum Steuersätzen, wenn nicht sogar zu gar keinen führen, weil in dem Moment die Liquidität dieses jeweiligen Menschen leider nicht, also sagen wir mal, das Cash nicht auf dem Konto ist, aber in Wahrheit liegt das Geld in Stiftungen, in Immobilien und sonst wo. Und in dem Moment muss dieser Mensch dann leider kaum Steuern zahlen. Das sind Schlupflöcher, die sind gebaut worden, das weißt du alles besser, die völlig unnötig sind. Und man muss daran, weil es auch eine Fairness- und eine Gerechtigkeitsfrage ist. Und trotzdem sind wahrscheinlich die Summen da nicht drin. Und die 60% sind natürlich wieder völlig fast prohibitive Steuersätze, die Linken fordern. Aber ein Thema haben wir da, ja.
Okay. Und die Unternehmerin in dem Film hat ja gerade schon gesagt, sie hat ja ihr Erbe nicht sozusagen auf dem Konto prallgefüllt liegen, sondern das...
Es muss Verschonungsregeln für die Unternehmen geben, das ist ganz klar.
Es liegt natürlich in den Maschinen, in den Mitarbeitern, ja, alles, was da steht. Wie müsste man denn das, muss der Staat da nicht auch ein bisschen vorsichtig sein, damit diese...
Ja, aber es
vererbten gibt Familienunternehmen nicht bankrott gehen?
Absolut, aber es gibt einen Mittelweg zwischen Komplettverschonung. Und also im letzten Jahr gab es 45 Fälle, da wurde im Durchschnitt über 200 Millionen vererbt und die zahlen dann 1,5% Steuern. Also nur um das mal greifbar zu machen. Jemand, der in der unglücklichen Lage ist, 200.000 bis einen kleinen Millionenbetrag zu erben, zahlt 10-16%. Das kann man einfach nicht vermitteln in der Öffentlichkeit und es gibt einen Zwischenweg zwischen wir zahlen gar nichts und morgen ist die Liquidität weg. Also man kann es stunden zum Beispiel und sagen, ihr zahlt, wenn ihr die Liquidität habt. Man kann auch sagen, dass der Staat stiller Teilhaber des Unternehmens wird. Also der darf nicht irgendwo mitstimmen, mitentscheiden, aber dem gehört einfach ein Teil des Unternehmens. Und das Unternehmen, wenn es den Staat loswerden möchte, kann ihn auszahlen. Also es gibt ganz viele Mittelwege, um nicht diese ganz großen Vermögen komplett auszunehmen, aber auf der anderen Seite ihnen in einer Situation, wo sie Geld brauchen, das Geld zu nehmen.
Gut, jetzt haben wir 60% auf 3 Millionen. Das ist der Plan. Da sagt jetzt die Unternehmerin im Film, also wenn das passiert, dann kann sie nicht mehr dafür garantieren, dass sie ihr Unternehmen noch mal vererbt an ihre Kinder, sondern dann werden das wahrscheinlich internationale Investoren aufkaufen müssen. Was antworten Sie ihr?
Also zum einen sind die Freibeträge, die wir festlegen, höher. Also das ist, glaube ich, der niedrigste. Es gibt unterschiedliche je nach Verwandtschaftsgrad. Also das möchte ich mal ganz kurz anmerken. Und ansonsten ist natürlich genau die Frage...
Sie wollen einheitlich 200.000, das ist der Freibetrag. Einheitlich stand in dem Programm.
Also wir haben eigentlich ein Konzept vorgelegt, wo verschiedene Höhen drin sind. Also wenn das jetzt in dem aktuellen Wahlprogramm 200.000 steht, dann kann ich Ihnen sagen, dann ist das in der Kürze der Zeit des letzten Wahlkampfs wahrscheinlich untergegangen. Also da können wir gerne drüber reden, dass die Freibeträge höher sind, absolut. Die Sache ist die, dass wir auch vollkommen dafür sind, dass Unternehmen ihre Pflichten stunden können, auf jeden Fall, weil wir eben kein Interesse daran haben, dass Unternehmen nicht mehr existieren können oder aufgekauft werden. Das ist auch vollkommen klar. Und dann gibt es natürlich auch Möglichkeiten zu sagen, okay, wir müssen darüber diskutieren, welche Höhe angemessen ist und was funktioniert. Das ist unser Vorschlag. Aber ich bin ja schon mal froh, dass wir überhaupt an den Punkt gekommen sind, dass wir über diese Erbschaften reden. Also das war ja vor einer Weile noch gar kein Thema. Da ging es die ganze Zeit um Bürgergeld und angeblich Totalverweigerer und wir damit den Haushalt sanieren können. Das hat sich ja zum Glück mittlerweile in Luft aufgelöst. Und dass wir jetzt an dem Punkt sind, dass auch Jens Spahn sagt, okay, wir müssen an dieser Stelle ran, das unterstütze ich. Und ich bin auch dafür, zuallererst diese ganzen Schlupflöcher zu lösen, gerade eben auch diese Prüfung, von denen Sie schon gesprochen haben.
Aber wir wollen noch mal verstehen, wie hoch wäre denn der Freibetrag, den Sie sich vorstellen könnten?
Wir haben unterschiedliche Freibeträge nach Verwandtschaftsgrad. Also das geht bis 500.000 für Ehepartner und für Kinder beispielsweise. Aber auch da, sage ich nochmal, kann man gerne diskutieren, wie man das fair ausgestaltet.
Und trotzdem bleibt ja diese Zahl 60% auf 3 Millionen. Und wenn man, ich würde das gerne einmal als Zahl verstehen, wenn man jetzt einen Unternehmenswert von 30 Millionen hat, dann müssen Sie 18 Millionen Steuern bezahlen. Und wenn Sie das stunden über 20 Jahre, dann sind das immer noch 900.000 Euro im Jahr. Dann kann die ja trotzdem zumachen.
Wir können die Stundungsregeln auch gerne anpassen. Also das ist ja kein Problem, das lässt sich ja auch verlängern. Aber die Sache ist doch die, dass Steuern gezahlt werden müssen, die fair sind. Und es kann doch nicht sein, dass kleine Erbschaften deutlich stärker besteuert werden als große Erbschaften.
Aber das ist das Problem der Linkspartei in einem Satz. An sich eine richtige Maßnahme. Wir haben da ein Thema, wir haben ein Problem, wir müssen da rangehen. Und dann kommt der leider linkspopulistischer Ansatz. Wir nehmen die radikalste Variante, wir nehmen die größte Zahl. Natürlich ist das der Beispiel, was Sie gerade genannt haben, Frau Miosga, das ist das Problem, das kannst du nicht mehr. Und soll dieser Unternehmer dann auf 30 Jahre hinaus das stunden, damit er sich den jährlichen Beitrag leisten kann? Wir müssen an die Schlupflöcher ran, wir müssen meinetwegen auch die Freibeträge, da kann man vielleicht auch rangehen, aber 60%, das ist einfach absoluter Wahnsinn. Natürlich ist das auch ein Zeichen für ausländische Investoren zu sagen, naja, warte mal, den Standort mache ich dann doch lieber in Österreich, in der Schweiz, Frankreich. Wir sind auch keine Insel. Wir können nicht unser alleiniges System hier bauen. Wir sind da im internationalen Wettbewerb. 80% der deutschen Unternehmen, die diese relevanten Summen einnehmen, sind im internationalen Wettbewerb. Das muss man einfach wissen. Die machen dann halt dicht. Die machen dann schon dicht. Was bei der Zahl.
Die Zahl ist gar nicht so absurd, wie sie erscheint. Wir haben schon heute eigentlich, wenn ich also Erbe und nicht verwandt bin, ab 26 Millionen einen Erbschaftssteuersatz von 50%.
Aber das ist doch ungerecht, oder?
Der kommt nur nicht zum Tragen.
Ja, eben, das ist ungerecht.
Das ist ungerecht.
Aber wenn man das ist, die 10% weg
so und deswegen, also das ist ja. Wir sind vollkommen weit weg von diesen Steuersätzen. Deswegen ist auch die Steuersatzdiskussion immer ein bisschen absurd, weil wir die Steuersätze überhaupt nicht annähernd umsetzen. Deswegen bin ich für eine konsequentere Umsetzung.
Aber sind Sie dafür, dass wir das auf 50% oder 60%?
Für Betriebsvermögen ist meiner Ansicht nach wahrscheinlich nicht zu hoch. Aber ich finde auch nicht, dass nur weil man ein Unternehmen geerbt hat, auf ewig, egal wie gut man mit dem Kapital umgeht, also ich sollte auch eine Kapitalrendite erwirtschaften, wenn ich ein guter Unternehmer bin, dann erwirtschafte ich eine Rendite über 10%. Die 12 sind ein bisschen heikel als Milliardär, weil 12% plus Kapitalertragssteuer ist viel. Aber dann sollte ich auch was verdienen jedes Jahr. Und wenn ich das nicht verdiene, vielleicht bin ich kein guter Unternehmer. Und dass das Unternehmen dann mal Eigentümer wechselt oder jemand anders mit reinkommt, ist es ja auch nicht so schwarz-weiß, dann geht das Unternehmen weg, sondern dann kommt jemand und wird Miteigentümer. Das finde ich jetzt nicht
aber
an
so
sich.
Einfach ist Marktwirtschaft.
Ja, das ist meiner Ansicht nach Marktwirtschaft, nein. Dass du die Möglichkeit für Wettbewerb hast. Ja. Also du kannst doch nicht sagen, ab 1870, meisten DAX-Unternehmen sind so alt, müssen diese Unternehmen in dem Besitz einer Familie bleiben.
Nein, natürlich nicht. Aber vielleicht brauchst du auch mal Übergangsphasen. Ein Unternehmen muss auch mal wachsen dürfen. Das muss auch mal Fehlinvestitionen machen dürfen. Und dann haut dieser Steuersatz von Tag 1 dieser Übergabe rein. Obwohl dieser neue Unternehmer, vielleicht kommt er aus der Familie, vielleicht nicht andere Ideen hat, andere Innovationen testen will und es erstmal in den ersten Jahren gar nicht schafft. Und dann ist das ein prohibitiver Erbschaftssteuersatz. Das ist nur mein Thema. Der ist zu hoch, der kommt zu früh. Wir brauchen dringend einen Plan für die inhabergeführten Unternehmen in Deutschland. Und dann lass uns doch lieber erstmal über die privaten Erben reden. Das sind oft leistungslose Einkommen. Da muss man mal überlegen, wie macht man das? Man muss über die Stiftungsmodelle reden, über die Schlupflöcher.
Aber das sind die Betriebsvermögen. Also wenn du die Betriebsvermögen ausnimmst, dann, also das ist genau das Problem bei der Erbschaftssteuer, dass die ausgenommen sind. Die Steuerbevorteilung der Betriebsvermögen bei der Erbschaftssteuer sind die größte Steuersubvention in Deutschland heute. 9 Milliarden. Also das sind die großen Vermögen in Deutschland. Deswegen, man braucht nicht über die Erbschaftssteuer reden, wenn man das oder dass man sie anpacken will, wenn man das ausnimmt. Man muss es absolut mit Augenmaß tun und so, dass es für die Unternehmen wirtschaftlich weiter sinnvoll ist. Absolut klar. Aber da sind wir heute bei weitem nicht. Wir sind ein bisschen zu weit in eine Richtung gelaufen.
Wie werden sich denn SPD und Union da annähern?
So ungefähr. Also sie ist ja SPD, ich bin nicht Union, aber ich glaube, ein Mittelweg zwischen einem wirtschaftsfreundlichen Verschonungsregel für die inhabergeführten Unternehmen, um die Sie da im Film hatten, und dem, was Philippa Siegel-Glöckner zu Recht sagt, was auch international üblich ist, wird es gehen. Und Jens Spahn hat die Debatte nicht nur diese Woche aufgemacht, sondern die CDU-CSU hat das längst schon mal vor einem Jahr im Grundsatzprogramm diskutiert. Die wissen auch, dass es eine Frage der Fairness ist. Übrigens genauso wie beim Bürgergeld. Auf der anderen Seite ist auch eine Frage der Fairness ist bei den Transferentzugsraten, bei den Verweigerern. Je klein die Gruppe auch ist, egal wie klein die Gruppe auch ist, was zu machen, um den anderen großen Leistungsbereiten in diesem Land ein Signal zu setzen, muss man oben auch ein Signal setzen, um die große breite Mitte endlich mal wieder in den Fokus zu nehmen. Weil darüber müssen wir reden. Über Gesundheit, über Rente, über Abgaben in Deutschland. Nicht ständig immer an den Rändern uns die Köpfe einzuschlagen.
Warum hat Jens Spahn das jetzt auf den Tisch gebracht?
Weil er weiß, dass es dazu kommt, weil es schon mal diskutiert wurde. Jens Spahn war in der Arbeitsgruppe, die in der Grundsatzprogrammkommission für die Union das sogar mitgemacht hat, bis Friedrich Merz ihn im Wahlkampf wieder zurückgeholt hat, bloß nicht im Wahlkampf eine Steuererhöhungsdebatte in der Union führen, weil die Wahrheit ist, die Union kann nicht versprechen, dass in den nächsten 4 Jahren dann kein einziger Mensch in Deutschland mehr Steuern zahlt. Dieses Versprechen können sie nicht machen. Sie können sagen, im Saldo muss es Steuersenkungen geben, aber es wird natürlich einzelne Gruppen geben, die dann im Zweifel höhere Steuern zahlen müssen. Da muss sich die Union ehrlich machen und trotzdem muss die große Debatte geführt werden über die Mittelschicht in diesem Land, die am Anfang, da haben Sie völlig recht, viel zu schnell besteuert wird und viel zu hohe Abgaben hat und dann oben wird vielleicht zu wenig getan und die Mitte muss in den Fokus.
Und vielleicht bekommen Sie im Gegenzug ein bisschen mehr Kompromiss von der SPD bei den Reformen des Sozialstaats.
Es wird gar nicht zur Erbschaftssteuerreform kommen, das halte ich für extrem unwahrscheinlich, weil die Steuer den Ländern zugutekommt. Und wenn die Bundesregierung ein Finanzloch hat, dann möchte sie Dinge tun, die ihr helfen, das Finanzloch zu schließen. Deswegen habe ich sehr große Sorge vor einer Mehrwertsteuererhöhung. 30 Milliarden Haushaltsloch kriegt man fast nicht anders hin. Und eine Mehrwertsteuererhöhung wäre meiner Ansicht nach ziemlich fatal, weil sie alle gleich betrifft, weil sie den Konsum massiv beschädigt.
Oder der Bund kauft den Ländern ihre Erbschaftssteuer ab. Es gab so viele Deals in den letzten Jahrzehnten und Jahren zwischen Bund und Ländern. Dass ich manchmal,
das muss man erklären, es wird im Bundesrat entschieden, weil es den Ländern zugutekommt. Glauben Sie auch, dass es nicht dazu kommt?
Es gibt am Ende im Koalitionsausschuss und auch in der MPK gibt es ja immer Parteien, die miteinander verhandeln. Mhm. Und es kann schon auch einen Deal zwischen Bund und Ländern geben, weil Union und SPD sowohl in den Ländern als auch im Bund regieren. Mhm. Und es gibt ein Altschuldenthema, was wir wirklich gerade heute in NRW-Kommunalwahl, die Hälfte dieser NRW-Kommunen sind hoffnungslos überschuldet. Der Bund könnte dieses Altschuldenthema der Kommunen abnehmen, was eigentlich ein Länderthema Thema ist. Also Politik ist dann am Ende schon auch Deals.
Gut, das, was feststeht, dass es apropos Deals, dass die Regierung ihre Partei, Frau Reichenick, für bestimmte Entscheidungen braucht, nämlich für die es im Deutschen Bundestag eine Zweidrittelmehrheit geben muss, also benötigt. Und die nächste Gelegenheit kommt schon Ende September, nämlich dann bei der Richterinnenwahl für das Bundesverfassungsgericht, da steht jetzt eine dritte Person fest, von der SPD vorgeschlagen. Werden Sie sie wählen? Werden Sie unterstützen?
Das werden wir am Montag in der Fraktion diskutieren. Es war ja erneut so, dass wir mit der SPD in Gesprächen waren, also die Fachpolitikerin an der Stelle. Und ich war auch informiert, aber dass der Name dann wieder schneller an die Presse musste, weil er auf irgendwelchen Kanälen da sowieso schon gelandet war. Das heißt, ich hatte bisher noch gar nicht die Möglichkeit, mit meiner Fraktion darüber zu diskutieren. Das werden wir am Montag machen und dann unsere Entscheidung treffen.
Aber Sie persönlich als Abgeordnete mit freiem Mandat, wissen Sie schon, wie Sie wählen?
Ich sehe jetzt keinen Grund, warum wir die SPD den Vorschlag nicht unterstützen sollten. Aber wie gesagt, das wird meine Fraktion final entscheiden. Aber wir hätten ja auch Frau Brosius-Gersdorf unterstützt, wenn sie nicht von einer rechten Hetzkampagne weggejagt worden wäre.
Kritisch. Kritisch. Das ist aber der größte Teil. Kritischer dürfte Ihre Partei vielleicht den Unionskandidaten Günther Spinner sehen. Werden Sie dabei bleiben, den zu unterstützen?
Also wir waren ja noch gar nicht final entschieden an der Stelle. Es ist schon hochproblematisch, dass die Union nicht bereit ist, für demokratische Mehrheiten zu sorgen an der Stelle. Also wir erwarten von der Union weiterhin mindestens auf Fachebene einen Austausch zu ihrem Vorschlag. Und sie hat die Pflicht, hier Mehrheiten zu organisieren.
Aber wenn es den nicht gibt, dann wählen Sie den nicht, oder?
Auch das entscheidet am Ende meine Fraktion.
Aber also, war das nicht schon klar? Also vor der Sommerpause haben Sie natürlich schon signalisiert, wir werden auch den wählen. War ja nicht klar, dass diese Wahl schiefgehen würde. Sie werden auch den wählen, um eben AfD-Mehrheiten im Deutschen Bundestag zu verhindern. Wollen Sie das jetzt nicht mehr?
Wenn man möchte, dass wir einen Kandidaten unterstützen, dann wäre es doch wirklich das Mindeste, auf Fachebene mit uns ins Gespräch zu gehen oder deutlich zu kommunizieren, dass man diese Person nicht mit Stimmen der AfD wählt. Ich finde, das ist die Aufgabe der Union an der Stelle. Und gerade vor dem Hintergrund von dem, was ich gerade schon angesprochen habe, werden wir natürlich noch mal ins Gespräch gehen, ob wir so eine Kandidatur ohne jegliche Kommunikation in unsere Richtung unterstützen können. Und wir hatten vorher noch keinen finalen Beschluss. Wir hatten an dem Freitag noch eine Fraktionssitzung, ich glaube zwei sogar, nachdem es so chaotisch war, und haben gesagt, okay, unter diesen chaotischen Umständen wird hier sowieso nichts mehr funktionieren, das reicht. Aber natürlich ist es eine hitzige Diskussion, ganz klar. Aber das entscheidet am Ende meine Fraktion. Aber ich finde es nochmal, wenn man Mehrheiten braucht,
Sie leiten ja die Fraktionen und haben auch eine eigene Meinung dazu.
Ja, natürlich, aber am Ende entscheidet das ja meine Fraktion, trotz alledem. Und ich finde, wenn man Mehrheiten braucht, muss man mit den Leuten reden. Und die Union muss ja nicht so tun, als ob das nicht schon überall passiert, gerade im Osten. Ich meine, in Sachsen, wie ist denn der Haushalt beschlossen worden? Natürlich mit Unterstützung der Linken. Wer redet denn in Sachsen alle miteinander? Und in Thüringen. Also jetzt so zu tun, als ob dieser Unvereinbarkeitsbeschluss wirklich überall funktioniert. Ich glaube, da manövriert sich die Union in eine Ecke, aus der kommt sie spätestens nächstes Jahr nicht mehr raus.
Hat der Spahn jetzt schon Ihre Handynummer?
Das verrate ich ihr nicht.
Ja, ist, weil sie hat ja durchaus einen Punkt. Die relevantere Position kommt ja dann, wenn Frau Siegel-Glöckner, die ja in einer Schuldenregelreformkommission sitzt, da wird es ja richtig spannend. Und die soll ja bis Ende dieses Jahres oder Anfang Januar schon Ergebnisse vorlegen. Da müsste die Union auf jeden Fall mit der Linken reden. Weil da geht es um eine wirklich relevante, wichtige Reform. Das heißt, die Kandidatin kann man reden. Auch so unterstützen, wenn man sie gut findet, ohne vorher geredet zu haben. Das ist sonst auch so ein bisschen, naja, also wenn sie sie gut finden und relevant und das Verfassungsgericht stützen wollen, kann man sie auch einfach wählen, weil man sie gut findet. Aber trotzdem haben Sie recht, die Union hat natürlich ein Thema. Sie wird in den nächsten Monaten so oder so irgendwann auch mal auf anderer Ebene mit den Linken reden müssen. Und das kann dann nicht nur Alexander Dobrindt machen, der zufällig noch mal an einem Abend die Nummer von Janine Wissler hat.
Also sollte Alexander Dobrindt oder Jens Spahn oder wer auch immer Ihre Telefonnummer haben und er sollte Sie anrufen, mit Ihnen Kaffee trinken, können Sie sich vorstellen, wenn Sie auf Augenhöhe diskutieren, was ja Ihre Parteichefin Ines Schwertner gesagt hat, dass das die Voraussetzung ist, öffnen Sie sich dann mehr?
Also wir haben ja von Anfang an gesagt, dass wir bereit sind, mit allen demokratischen Parteien zusammenzuarbeiten, wenn wir die Demokratie schützen können oder Schritte in die Richtung gehen.
Sagen Sie doch einfach, ob Sie mit dem Kaffee trinken. Mehr wollte ich gar nicht wissen.
Wenn Sie das vermitteln, sehr gerne.
Vielleicht ist das haben ja seine Nummer nicht.
Aber ich meine, gerade beim Thema Schuldenbremse haben wir natürlich ein großes Interesse an einer Reform. Deswegen haben wir ja gesagt, wir sind gesprächsbereit. Ja. Also das ist doch überhaupt keine Frage.
Gut. Ich habe die Nummer von Ingo Zamperoni und der ruft mich nach der Sendung an und ist sauer, dass ich überziehe. Ingo, wir sind Europameister, habe ich gehört, oder?
Genau, wir feiern und zwar den neuen Basketball-Europameister Deutschland. Das Team ist jetzt auch noch Welt- und Europameister. Die spannendsten Szenen aus dem Endspiel gegen die Türkei. Was sonst auch noch wichtig war, heute gleich alles bei uns in den Tagesthemen.
Darauf freuen wir uns. Danke, Ingo Zamperoni. Ich danke für die lebhafte Diskussion hier im Studio, Ihnen fürs Interesse und Ihnen zu Hause auch. Bis kommenden Sonntag. Wiedersehen.